sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der's nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wälfst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel, und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt ich fest an dir, dem Schöpfer der Welt. Jesus, du stehst hoch über allem. Ich will dich ehren mit allem in mir. Ich werde deine Wege niemals ganz verstehen. Ich kann dich nicht greifen, doch mein Herz kann dich sehen. Gott, du bist größer, höher, weiter als der Himmel, und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt ich fest an dir, dem Schöpfer der Welt.
Ja, ich möchte euch alle recht herzlich grüßen an diesem Sonntagmorgen zu unserem zweiten Gottesdienst. Ich möchte einmal unseren Verkündiger, dem Prediger Sebastian Horn, herzlich grüßen aus Bad Hersfeld, der seit knapp einem Jahr da seine erste Dienststelle hat. Und das eine oder andere würde er uns dann auch noch sagen, was so alles so gelaufen ist bis jetzt. Und auch vielleicht, wenn du das mal wählen könntest, das Jubiläum, was ihr dann dieses Jahr habt, dann können wir uns das auch schon mal aufschreiben oder auch merken. Ja, auf jeden Fall möchte ich auch alle herzlich grüßen aus nah und fern, aus Aue. Ja, schön, dass ihr auch wieder da seid und unter uns. Aber auch, dass wir auch ein paar Kleine noch dabei haben, das ist Matthias, seine und Nicole, ihre Kinder, dass sie auch heute Morgen schon Kinderstunde hatten und auch jetzt gerne dabei sein möchten. Schön für euch, prima. Ja, ich hoffe, ihr habt eine gute Nacht gehabt, konntet gut schlafen und seid auch heute Morgen wieder ganz relaxed aufgewacht. Ja, natürlich gibt es für jede Woche auch einen Wochenspruch, und mit dem möchte ich dann weiterfahren. Da heißt es in 1. Petrus 5, Vers 5, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. In einer anderen Übersetzung heißt es, euch Jüngern sage ich, ordnet euch den Ältesten unter. Doch alle müsst ihr im Umgang miteinander Bescheidenheit an den Tag legen. Denn Gott widersetzt sich den Hochmütigen, nur den Demütigen erweist er Gnade. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, und dafür wollen wir dir danken für diesen Tag, für diesen Sonntag. Danken dir für das gute Wetter, danken dir für die Gemeinschaft, die wir heute haben dürfen. Aber wir danken dir auch für dein Wort, was du uns mitgibst für diese Woche. Aber auch freuen wir uns auch schon auf die Predigt, die wir nachher hören werden. Möchte ich bitten, dass du auch Sebastian segnest und ihm auch immer wieder neu das rechte Wort gibst und was er uns mitzuteilen hat und möchte. Segne auch die Geschwister, Herr, die durch Krankheit nicht dabei sein können. Stärke, mach du sie gesund und dass sie immer wieder neu mit deiner Gegenwart rechnen dürfen. Und auch bei denen, die die im Urlaub sind, die auf Freizeiten sind oder die an der Arbeit sind, Herr, stärke und segne du sie. Und dass sie immer wieder wissen dürfen, du bist gegenwärtig, du willst ihnen helfen und beistehen. Danken dir aber auch dafür, dass wir wissen dürfen, dass dein Wort nicht nur hier, sondern auch in den anderen Orten in Deutschland gepredigt wird. Segne auch da die Menschen, die unter dein Wort kommen. Hab Dank dafür. Amen. Wir wollen diesen Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und dem Heiligen Geiste. Amen. Ein paar Gedanken zu unserem Wort vor dem Wochenspruch. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ja, das fällt uns eigentlich ganz einfach. Gell? Wir haben damit keine Probleme mit Demut. Ja, das fällt uns einfach so in den Schoß. Und dann geht das dann so nach dem Glauben her, geht das dann einfach geradeaus weiter. Schön wär's, gell? Ja, ich glaube, da habe nicht nur ich, sondern manchmal auch mein Problem, sondern der eine oder andere von uns auch. Aber wir dürfen immer wieder auch neu lernen an Jesus Christus. Ja, an Jesus Christus dürfen wir lernen. Und das größte Beispiel, was Jesus ja gezeigt hat, als er vor seiner Kreuzigung den Jüngern die Füße gewaschen hat und sie mit einem Schutz oder getrocknet hat, da hat er Demut gezeigt. Da hat er den Jüngern etwas mitgeben wollen für ihren weiteren Dienst, den sie später dann nach der Ausgießung des Heiligen Geistes dann begonnen haben. Ich denke, und noch ein anderes Wort heißt es in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Oder in Philipper 2, Vers 8 wird dann nochmal erwähnt, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Jesus benutzt eine Demütigung, um uns feste an ihn zu binden. Gedemütigt werden bedeutet Ernüchterung, Abstieg vom hohen, vielleicht auch vom geistlichen, unrealistischen Ross. Und es an sich selbst zu erleben, du bist auch nicht besser als andere, stellt uns von Neuem auf die Ebene, von der aus wir unseren Ehepartner, Glaubensgeschwister, Arbeitskollegen, Freunde oder Sportkollegen die Hilfe bei Gott ist weitergeben können. Demütigungen sind Schlüsselerlebnisse für dein persönliches Glaubenswachstum. Gott lässt sie hin und wieder zu, um uns ganz klar zu machen, wer am Steuer unseres Lebens sitzen bleiben muss. Nicht den Hochmütigen, sondern dem Demütigen lässt er es gelingen. Und ich denke, da haben wir immer wieder dran zu arbeiten, dran zu lernen. Und ich möchte euch, und es wäre schön, wenn wir immer wieder auch das erleben dürfen. Ein Gertrud von der Lee von der Fort hat einmal gesagt, Demut ist dem Menschen eigentümliche Würde vor Gott. Oder von Hermann Betzel, der hat gesagt, Bescheidenheit kann man erziehen, Demut muss man sich erbeten. Und das wollen wir auch heute immer wieder neu tun, dass wir beten, dass wir Gott darum bitten dürfen, dass er uns segnet und dass wir in seiner Schule immer wieder neu dazu lernen dürfen, auch mit diesem Wochenspruch. Ich möchte noch ein paar Dinge abkündigen. Dienstagmorgen ist wieder Gebetsstunde um 10 Uhr, Bibelstunde um 19.30 Uhr. Der Gottesdienst findet auch in nächster Woche um 9.30 Uhr und um 11 Uhr statt. Ja, würde und freue mich jetzt auch unsere Zeit für unsere Lobpreislieder und danach freuen wir uns auch über die Predigt von Sebastian und ja, wünschen uns dafür auch Gottes Segen.
Ist voll Dank, dass du uns
die jeden Morgen neu, mit der du uns behütest. Wie groß ist deine Treu? Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft ein Leben lang. Wir richten unsere Blicke zu dir, dreieiniger Gott, und gehen nicht zurück, nur dir gebührt das Lob. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft ein Leben lang. Was unsere Augen sehen, schuf deine Wunderhand. Vor dir vereint wir stehen, du knüpfst das Liebesband. Unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft ein Leben lang. Wir preisen deine Güte, die jeden Morgen neu, mit der du uns behütest. Wie groß ist deine Treu? Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft ein Leben lang. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Gott. Denn du schufst das All, und durch dich kam das Leben. In dir war der Wille, die Kraft. Du nur bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Gott. Du bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Denn du bist das Lamm, das für uns ward geschlachtet. Du hast uns den Vater erkauft. Du nur bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Gott. Du bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Denn du bist der Herr, der die Erde erneuert. Du baust dir das ewige Reich. Du nur bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank.
Psalm 17 aus der Hoffnung für alle. Herr, höre meine Bitte, verhilf mir zu meinem Recht. Achte auf mein Schreien und nimm mein Gebet an, dass ich ohne Falschheit und Lüge an dich richte. Wenn du dein Urteil fällst, dann sprich mich frei. Du siehst doch, dass ich unschuldig bin. Du durchschaust alles, was in mir vorgeht. Du durchforschst mich auch in der Nacht. Du prüfst mich, aber du findest nichts, was du tadeln müsstest. Ich habe mir vorgenommen, mich nicht einmal zu bösen Worten hinreißen zu lassen. Dein Wort war mein einziger Maßstab, auch dann, wenn andere nicht danach lebten. Von gewalttätigen Menschen hielt ich mich fern. Bei jedem Schritt habe ich deine Ordnungen befolgt, nie bin ich davon abgewichen. Mein Gott, nun rufe ich dich an. Ich bin sicher, du antwortest mir. Lass mich bei dir ein offenes Ohr finden und höre mein Gebet. Du rettest alle, die bei dir vor ihren Feinden Zuflucht suchen. Zeige doch auch mir deine wunderbare Liebe. Bewahre mich wie deinen Augapfel. Beschütze mich wie ein Vogel seine Jungen vor den gottlosen Menschen, die mich hart bedrängen, vor meinen Todfeinden, die mich umzingeln. Sie haben ihr Herz verschlossen und kennen kein Mitgefühl. Voll Überheblichkeit reden sie daher. Wohin ich auch gehe, überall umringen sie mich. Sie warten nur darauf, mich zu Fall zu bringen. Sie sind wie Löwen, die im Versteck ihrer Beute auflauern, um sie dann gierig zu zerfleischen. Greif ein, Herr, komm ihnen zuvor, wirf sie zu Boden. Mit deiner Macht rette mich vor dieser Mörderbande. Bring mich vor denen in Sicherheit, die nichts als die Güter dieser Welt im Sinn haben. Du gibst ihnen schon, was sie verdienen. Sogar ihre Kinder und Enkel werden noch genug davon bekommen. Ich aber lebe nach deinem Willen, darum werde ich dich schauen dürfen. Wenn ich erwache, will ich mich satt sehen an dir. Himmlischer Vater, der Psalmbeter findet so grandiose Worte, um zu beschreiben, wie es uns oft auch selber geht. Auf der einen Seite sehen wir, wie schlimm es doch ist, und die Menschen stürzen auf uns ein mit ihrer Kritik. Und auf der anderen Seite fühlen wir uns gerecht. Du siehst aber auch in unser Herz und weißt, dass es da manchmal ganz anders aussieht. Mir geht es oft gar nicht so wie dem Psalmbeter. Ich fühle mich nicht gerecht und ich könnte vor dir nicht bestehen, wenn du nicht gekommen wärst und dich klein gemacht hättest für mich, wenn du nicht da wärst und ans Kreuz gegangen wärst für meine Schuld. Es ist unglaublich, dass du so bist, dass du dich so klein machst für uns, dass du alles gibst für uns, dein Leben gibst für uns, dass wir gerecht werden und zu dir kommen können. Dafür sei dir Anbetung und Lob und alle Ehre. Amen.
Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du.
dich und deinen Namen preisen und zu allen Zeiten dir Ehre, Lob und Dank erweisen. Rett aus Sünden, rett aus Tod, sei uns gnädig, Herre Gott.
Einen schönen guten Morgen oder Mittag fast ja schon, auch von meiner Seite. Genau, ja, also ein paar Worte erstmal zu mir. Wie gesagt, der Name Sebastian Horn. Ich bin jetzt seit letztem Jahr September in Hersfeld als Prediger, Pastor, wie auch immer man es jetzt nennen mag, angestellt. Ist meine erste Stelle, wie gesagt. Genau, habe meine theologische Ausbildung gemacht, habe dann noch in Freiburg Religionspädagogik studiert. Und studiere auch gerade noch parallel zur Anstellung weiter und mache einen Masterabschluss noch. Ich bin selber eigentlich ein Kind, oder nicht eigentlich, bin ein Kind der Region. Ich komme ganz ursprünglich aus Niederaula, also kenne mich hier natürlich auch schon gut aus. habe dann einfach ja die letzten Jahre gemerkt, nee, ich bin einfach doch hier so verwurzelt und es hat mich wieder hergezogen. Wollte unbedingt gerne wieder herkommen und war dann sehr froh, als das in Hersfeld mit der Stelle geklappt hat. Manch einer kennt mich vielleicht, ich sehe jetzt hier niemanden, vom Zeltlager am Eisenberg. Da habe ich viele Jahre mitgearbeitet oder mache ich jetzt auch wieder und hatte da natürlich schon Begegnung mit ein paar. Und das ist immer eine ganz tolle Erfahrung, die mir einfach sehr ans Herz gewachsen ist. Ja, da immer wieder den Kindern eine schöne Woche zu bereiten und auch die Möglichkeit zu bieten, in der Zeit einfach Jesus kennenzulernen, Gott zu begegnen, ja, ist immer wieder ein Privileg, dabei zu sein. Wir haben, genau wie auch gesagt, in Hersfeld dieses Jahr 125-jähriges Jubiläum. Das ist natürlich eine Hausnummer, könnte man sagen. Ja, es ist spannend. Wir haben entschieden, das so ein bisschen dezentral zu gestalten. Es gibt so ein paar verschiedene Aktionen, könnte man sagen, das Jahr über. Wir hatten im Juni so einen kleinen Festgottesdienst, war also natürlich ja in dem Rahmen, der möglich war. Wir hatten auch extra deswegen keine große Werbung gemacht, weil wir gesagt haben, wir feiern das jetzt mal so als Gemeinde und da, wo es geht, sind wir dann einfach nach außen auch präsent. Ja, aber ist auf jeden Fall, was ich so mitbekommen habe im Vergleich zu dem, wie das 100-jährige Jubiläum gefeiert wurde, sehr klein gehalten, aber natürlich auch der Zeit angepasst. Es soll heute in der Predigt ein bisschen um die Wirkung des Gesetzes gehen. Und dazu greife ich auf eine Geschichte aus 2. Könige 22 zurück. Und in dieser Geschichte gibt es eine Person, die sehr zentral ist. Und das ist jetzt etwas, was für alle, die der Meinung sind, im Alten Testament werden Frauen ja nicht gut dargestellt. Hier eine Lektion. Es gibt hier nämlich eine Frau, die namentlich erwähnt wird und auch mit dem Titel Prophetin bezeichnet wird. Und das ist, soweit ich weiß, die einzige Frau, die da namentlich mit diesem Titel im gesamten Alten Testament erwähnt wird. Weiß denn jemand vielleicht den Namen? Nee, Deborah wird nicht direkt als Prophetin bezeichnet. Aber sie ist auch Prophetin, das stimmt. Aber und Deborah taucht im Buch der Richter auf. Es ist Hulda. Hulda. Ja, es ist vielen nicht bekannt, überlest man, glaube ich, auch recht schnell. Aber genau, es geht heute ein bisschen um Huldas Geschichte. Was ist also die Situation? Wir befinden uns im Südreich Juda. Es gibt ja im Alten Testament viel der Geschichte des Volkes Israel und da gibt es einen Zeitpunkt, wo das Land geteilt ist in ein Nordreich und ein Südreich. Und das Südreich wird immer so als das Frommere dargestellt. Das ist relativ, das ändert sich dann auch mit der Zeit. Da ist immer ein Auf und Ab dessen, wie fromm oder gottesfürchtig denn das Volk ist, die Könige sind. und wie denn das Ganze auch immer wieder dargestellt wird. Zu der Zeit ist Josia König von Juda und Josia wurde mit 8 Jahren zum König gekrönt. Also ein junger Bub, der jetzt zu dem Zeitpunkt der Geschichte wahrscheinlich so in seinem späten Teenageralter ist. Also er ist nicht kein Kind mehr, aber natürlich auch, ich sag mal, noch kein erfahrener Mann. Und ist natürlich auch spannend, wenn man sich überlegt, mit 8 Jahren zum König gekrönt, das ist natürlich eine Herausforderung. Also mit 8 Jahren war ich froh, wenn ich jeden Tag aus der Schule zu Hause war und spielen konnte. Da wollte ich noch kein König sein. Was ist die Situation in Juda? Josias Vater Manasse war nicht so der beste König. Er hat dafür gesorgt, dass im Tempel selber und auch in anderen Orten im Land Götzendienst stattgefunden hat, also andere Götter angebetet wurden, dass Sklaven, ich sag mal, alltäglich waren. Also er selber hat viele Sklaven aus anderen Ländern auch angeschafft, um bei verschiedenen Bauarbeiten und solchen Sachen zu helfen. Und das hat sich natürlich dann durchgesetzt und hat auch für soziale Ungerechtigkeit gesorgt. Also dieser Aspekt, den Schlechten geht es noch schlechter, denen, denen es schon gut geht, geht es noch besser. Das hat er sehr gefördert, indem er natürlich die Leute, die reich waren, die ihm gönnerhaft waren, unterstützt hat und andere dafür nicht. Also kein sehr guter König, könnte man sagen. Es gibt zu der Zeit so die jährliche Tradition, sage ich mal, Tempelputz, könnte man es nennen. Und zwar, so ein Tempel ist ja auch ein Gebäude. Ein Gebäude braucht Pflege, Restaurierung, Renovierung. Das ist ja ganz normal, das kennen wir alle. Und zu der Zeit war das eben so die Tradition, dass einmal im Jahr der König ein paar seiner Angestellten hinschickt zum Tempel. Die sammeln dort das Geld ein, was das Jahr über eingesammelt wurde, was extra für die Tempelrenovierung quasi gespart wird. Und die geben das dann direkt an die Handwerker, damit die dann den Tempel reparieren. Das ist zu der Zeit, das ist normal. So, das passiert da fast jedes Jahr. Und dann ist das wieder die Zeit im Jahr und Josia sagt seinen Leuten, hier, jetzt geht mal los, holt mal das Geld und kümmert euch mal drum. Die ziehen los, gehen zum Tempel und reden mit dem Hohepriester, Hilkia heißt der zu der Zeit. Und der so, ja, ja, ist schon alles bereit, haben wir schon bereitgelegt hier, ist ja die Zeit des Jahres, ne? Aber übrigens, wir haben auch ja schon mal ein bisschen angefangen, hier im Tempel aufzuräumen und wir haben da hinten in der letzten Ecke was gefunden, nämlich das Buch des Gesetzes. Hä? Das Buch des Gesetzes ist das, was wir heute als die 5 Bücher Mose kennen. Wird ja auch als Torah bezeichnet, das ist Hebräisch und bedeutet so viel wie Weisung oder Lehre. Und das ist das, was für die Juden zu der Zeit das Gesetz war. Die 5 Bücher Mose, die Entstehung eigentlich des Volkes Israel darstellen. Also natürlich, es fängt ja an mit der Schöpfung, dann die verschiedenen Geschichten bis hin zu Abraham, Isaak, Jakob, die ganze Zeit in Ägypten, die Geschichte mit Mose, der Auszug aus Ägypten, die Wanderung durch die Wüste, all diese Dinge, die sehr grundlegend sind natürlich. Und die haben dieses Buch gefunden. Das scheint verschollen gewesen zu sein. Ist ja eigentlich, wie gesagt, das, was grundlegend ist für das Volk. Und irgendwie war das nicht mehr da. Das war weg. Das wurde, wie scheint, ja auch nicht gelesen. Also, naja. Die Angestellten von Josia, die er hingeschickt hat, die sagen dann, oh, das nehmen wir mal mit, das bringen wir mal zum König und dann kann der entscheiden, was damit passieren soll. Also nehmen sie das mit, gehen wieder zum König, sagen, Auftrag ausgeführt und übrigens, wir haben hier noch dieses Buch vom Hohepriester mitgegeben bekommen. Josia sagt, aha, oh, das Buch des Gesetzes, das ist ihm natürlich ein Begriff. Also das Volk Israel zu der Zeit wusste schon, dass es irgendwo dieses Buch geben muss, aber scheinen eben nicht drin gelesen zu haben. Und er sagt dann, naja, dann hören wir uns das doch mal an, lies mal vor. Dann fängt jemand an, das vorzulesen und Josia hört zu und er ist bestürzt. Er zerreißt sein Obergewand, das ist im Alten Testament ein Bild für Reue, für Buße, weil er hört, was dort in diesem Buch drin steht. und sofort merkt, oh mein Gott, das ist gar nicht, was wir hier eigentlich machen. Wenn das wirklich das ist, was Gott uns eigentlich vorgegeben hat als sein Bundesvolk, dann sind wir da gerade sehr weit von entfernt. Und er merkt eben, es läuft ganz viel schief. Es läuft ganz viel falsch und ist darüber ja, bestürzt. Um dann auf Nummer sicher zu gehen, auch so ein bisschen die Frage, ja, was machen wir denn jetzt? Schickt er seine Leute nochmal los und sagt, ja, geht jetzt mal zu einem Propheten und der soll mal bei Gott nachfragen. Was machen wir denn jetzt, Gott? Da sagt dann einer, ach ja, ich kenne da eine Frau, die wohnt auch sogar hier in der Stadt, die wohnt in Jerusalem, da können wir hingehen, die ist Prophetin und sie marschieren los zu Hulda und erzählen ihr die ganze Geschichte und Hulda, ja, bekommt dann eine prophetische Rede von Gott und sagt, ja, das stimmt. Es läuft ganz viel schief. Und ja, ich bin darüber erzürnt, Gott ist darüber erzürnt und er wird sein, oder er sagt dann, er wird seinen Grimm über das Volk Juda ausgießen. Also es werden Konsequenzen folgen. Wir sehen das dann später erfüllt darin, dass auch das Südreich Juda in die Gefangenschaft weggeführt wird und quasi ja das ganze Volk in dem Sinn irgendwie ja, zerstört wird. Es wird ihm das weggenommen, was seine Identität ganz essentiell ist, nämlich der Tempel und das Land. Das sind so die zwei Sachen, wo man sagen kann, das ist eigentlich für das Volk Israel ganz relevant, diese zwei Dinge. Der Tempel als der Ort, wo Gottes Gegenwart auf der Erde ist und das Land, das von Gott verheißen wurde. Und beides wird ihnen weggenommen, eben als Konsequenz ihres, ja, ihrer fehlenden Gottesfurcht. Und dessen, dass sie den Bund nicht wirklich so leben, wie sie das eigentlich sollten. Also Hulda hier eine ganz zentrale Figur in der Geschichte. Aber was ist eigentlich die Situation? Wie gesagt, das Volk Gottes zu der Zeit war ohne Weisung, war ohne Orientierung, ohne dieses Buch des Gesetzes, was ja so eine autoritäre Quelle ist. Wenn wir das vielleicht heute vergleichen würden, wenn wir uns vorstellen würden, wir hätten keine Bibel. Es gäbe keine Bibel. Was würden wir machen? Worüber würde ich jetzt hier sprechen? Wenn wir Bibelstunden haben, was würden wir machen? Würden wir uns zusammensetzen und einfach nur so drüber reden, was wir glauben? Es könnte schwierig werden. Oder auch, wenn ich mir überlege, im Kindergottesdienst oder vielleicht in der Jugendstunde, wenn dann mal die Frage kommt, ja, warum glauben wir das denn überhaupt so? Und man antwortet nur, naja, weil das die Leute vor uns schon so getan haben. Das ist für Kinder und Jugendliche keine sehr zufriedenstellende Antwort. Wir können Ihnen heute sagen, hier, lies selber nach. Schau nach, was drinsteht. Das war zu der Zeit nicht möglich. Keine Möglichkeit, das zu überprüfen, was ich hier vorne sage. Das hatten die Menschen nicht. Vielleicht noch mal ein anderer Vergleich im Mittelalter. Gerade auch hier unserer Gegend, sage ich mal, da wussten die Menschen schon, ja, es gibt eine Bibel wahrscheinlich irgendwo. Aber die war nur in Latein geschrieben, das konnte keiner. Die Priester haben immer die Predigten auf Latein gehalten, hat auch keiner verstanden. Es war kein Zugang zur Bibel da. Es war nicht möglich. So ähnlich ging es dem Volk Israel. Was ist die Konsequenz davon? Fehlender Glaube, fehlendes Vertrauen in Gott, fehlende Offenbarung. All das sind Dinge, die wir aus der Bibel, die aus dem Gesetz heraus gewonnen werden können. Und das war nicht da. Da ist es dann eigentlich schon kein Wunder, dass das Volk irgendwie von Gott wegfällt. Wie ist dann die Reaktion von Josia, als er diese Worte hört? Wie gesagt, er zerreißt sein Obergewand, er wirft sich zu Boden. Reue und Buße. Er merkt, wir machen was falsch. Er merkt, wir sind weggekommen von dem Weg, auf den Gott uns eigentlich gesetzt hat. Er hat diese Erkenntnis, die aus dem Hören dieser Worte folgt. Er hat dann natürlich auch die Sorge, die Frage, ja, wie geht es jetzt weiter, womit müssen wir jetzt rechnen? Weswegen er dann seine Leute ja auch zu einem Propheten oder in dem Fall einer Prophetin schickt. Dass er einfach nochmal diese Sicherheit bekommt, ja, was, also ist es denn wirklich so schlimm, dass wir das jetzt nicht eingehalten haben? Oder vielleicht drückt Gott ja mal ein Auge zu? Aber dann bekommt er die Bestätigung, nein, es ist schlimm. Und ja, es werden Konsequenzen folgen. Und dennoch glaube ich, Josias Reaktion ist einfach die angemessene Reaktion auf das, was er hört. Angemessen in dem Sinn, dass er merkt, ja, es laufen Sachen falsch und er gesteht es sich selber ein. Und er drückt es aus. Und ich glaube, da, wo das Gesetz überführt, ist das die Reaktion, die, wie gesagt, angemessen ist, die gut ist. Nicht es zu ignorieren, nicht voller Stolz sich darüber zu stellen, sondern ehrlich zu bereuen, Buße zu tun und zumindest zu versuchen, Dinge zu verändern. Auch das tut Josia dann später im weiteren Verlauf, in den nächsten Kapiteln im Buch der zweiten Könige, versucht er, diesen Götzendienst zu beenden, die Situation in Juda zu verbessern. Er hat, ich sage mal, kurzzeitigen Erfolg. Der König nach ihm macht das schon wieder ganz anders. Der ist schon wieder einer der Schlechteren. Aber er versucht es. Versucht, irgendwie die Situation besser zu machen. Wenn ich hier jetzt so die ganze Zeit über das Gesetz rede, ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns fragen, ja, was ist denn das Gesetz überhaupt? Das ist natürlich, wie gesagt, in den 5 Büchern Mose, das ist so das, was für die Juden das Gesetz ist. Wenn man sich das genau anguckt, gibt es darin 613 einzelne Gesetze oder Gebote. Es ist eine Menge. Und da gibt es ja auch verschiedenste Einstellungen zu. Es gibt manche Christen, die sagen, ja, ach, das ist doch alles ganz egal, das können wir vergessen. Das ist doch das Alte Testament, das brauchen wir doch alles nicht mehr beachten. Es gibt andere, die sagen, nein, wir müssen das noch einhalten, das ist noch genauso wichtig. Ich will diese Diskussion, sage ich mal, jetzt nicht beantworten oder irgendwie meine Meinung dazu kundtun, sondern es soll mir nur darum gehen, ich glaube, es ist wichtig, dass wir zum einen das Gesetz, wie es dort steht im Alten Testament, wahrnehmen und ernst nehmen, aber natürlich auch schauen, wie wird es im Neuen Testament dargestellt, welche Perspektive auf das Gesetz gibt uns das Neue Testament. Denn das Gesetz wird oft aufgegriffen. Es findet sich ganz oft wieder im Neuen Testament. Oft ist so die Diskussion darum, eben genau, welche Wirkung hat es denn jetzt noch? Und da habe ich einfach mal versucht, ein bisschen Bibelstellen zusammenzufassen, um so ein bisschen ein Bild davon zu geben. Ich beanspruche damit nicht, alle Stellen aufzugreifen, sondern es sind die, die meiner Meinung nach sehr aussagekräftig sind und ich glaube auch gut helfen können, es zu verstehen. Und da ist eine erste wichtige Erkenntnis, das Gesetz rettet nicht. Das ist eine ganz klare Aussage, die im Neuen Testament getroffen wird. Hebräer 10, Vers 1. Denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Deshalb kann es die opfern, niemals vollkommen machen durch die Jahr für Jahr gleichen Opfer, welche man immer wieder darbringt. Im Hebräerbrief werden viele theologische Themen aus dem Alten Testament ja aufgegriffen und quasi im neuen Bund erläutert. Und hier ist die Aussage, ja, das, was das Volk Israel lange Jahre gemacht hat, dass es jedes Jahr Opfer dargebracht hat zur Vergebung der Sünden. Und da war die Hoffnung damit, dass man gerettet wird. Das funktioniert nicht. Das ist die Aussage hier. Diese Hoffnung, dass wenn ich jedes Jahr einfach Opfer bringe und dadurch das Gesetz erfülle, werde ich gerettet. Dies ist eine falsche Hoffnung. Galater 5, Vers 4. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn es ist nicht das Gesetz, das rettet, sondern Christus. Das ist die ganz klare Aussage, die wir im Neuen Testament finden. Und Galater 3, Vers 17. Ich meine aber dies, das Testament, das von Gott zuvor bestätigt worden ist, wird nicht aufgehoben durch das Gesetz, das 430 Jahre danach gegeben wurde, sodass die Verheißung zurückgenommen würde. Das ist ein bisschen, ich sag mal, weiter gedacht. Das Testament, das von Gott zuvor bestätigt worden ist. Damit ist gemeint die Verheißung Gottes an Abraham. Mit dieser Verheißung, dass Abraham gesegnet wird, um ein Segen für alle Nationen zu sein, beginnt quasi ja die ganze Geschichte des Volkes Israel. Und es ist erst 430 Jahre später, dass Mose mit dem Volk am Berg Sinai ist und dort das Gesetz gegeben wird. Und die Aussage ist hier quasi, es kann ja nicht sein, dass etwas, was 430 Jahre später hinzugefügt wird, das ersetzt, womit alles angefangen hat. Also diese Verheißung, die Abraham bekommen hat, steht über dem Gesetz. Und diese Verheißung wird in Jesus erfüllt. Eine weitere wichtige Sache des Gesetzes ist, dass es Sünde offenbart. Römer 5, Vers 13. Denn die Sünde war in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Wenn wir nicht irgendwo etwas hätten, was uns ein bisschen als Maßstab oder Orientierung dienen würde, wüssten wir auch nicht, was falsch ist. Also dadurch, dass das Gesetz Grenzen aufzeigt, was innerhalb Gottes Gedanken ist und was nicht, zeigt es auch auf, was eben Sünde ist, was die Vergehen sind, was die Dinge sind, die außerhalb dessen liegen. Das Gesetz selber ist gut. Römer 7, Vers 12. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Das Gesetz ist von Gott gegeben. Es ist etwas, was Gott dem Volk zugesprochen hat. Es ist selber also gut. Es von sich aus ist nicht schlecht. Es weist auf Christus hin. Galater 3, Vers 24. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Ich glaube, ihr merkt, es sind einige Stellen aus dem Galaterbrief dabei, denn da ist es so das Kernthema, die Frage Gesetz, Glaube, Christus, Rettung, wie passt das alles zusammen? Und hier ist quasi die Aussage, das Gesetz lässt uns erkennen, dass wir sündhaft sind, dass Dinge falsch laufen. Und es lässt uns dadurch erkennen, dass wir jemanden brauchen, der uns hilft. Dass wir einen Retter brauchen. Christus. Also verweist es darauf hin, dass Christus überhaupt notwendig ist und dass wir Jesus brauchen. Das Gesetz kann zusammengefasst werden in der sogenannten goldenen Regel, die Jesus selber natürlich ja auch aufstellt oder dann auch hier nochmal in Galater 5, Vers 14 aufgenommen wird, denn das Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es kann so einfach sein, in Anführungszeichen. Aber eigentlich all das, was da drin steht, ist nämlich genau mit dieser Motivation verbunden, den anderen zu lieben, Gott zu lieben und das auch umzusetzen. Und eigentlich soll es eine Hilfe dazu sein. Als letztes noch ein Vers, den ich persönlich einfach sehr mag und wo ich finde, der drückt es sehr schön aus. 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Ziel der Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Unterweisung ist auch eine Art, wie man Gesetz übersetzen kann, also ein anderes Wort dafür. Und das Ziel des Ganzen, das Ziel des Gesetzes ist es, uns genau dazu zu befähigen, aus reinem, ungeheucheltem Glauben zu lieben. Nicht dazu da, um uns zu erdrücken, um uns einzuengen, um uns irgendetwas zu berauben, sondern uns dazu zu befähigen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir genau das brauchen in unserem Glaubensleben. Orientierung, Weisung, Hilfe. In unserer Beziehung mit Gott benötigen wir diese Dinge. Darin, das umzusetzen, unseren Glauben irgendwie auszudrücken. Und dafür ist das Gesetz da. Dafür ist die Bibel da. Denn wenn wir das, sag mal, ein bisschen vergleichen, das, was das Gesetz in dieser Geschichte ist, das ist das, was für uns die Bibel ist. All das, wo unsere Geschichte ein Stück weit mit drinsteht, die Entstehung der Gemeinde, die Herausforderungen, die die ersten Gemeinden erlebt haben, von denen wir heute noch lernen können. Die Grundlagen für uns, all das finden wir in der Bibel. Und sie ist dadurch eine Quelle des Glaubens für uns. Sie kann uns helfen, sie kann uns dazu inspirieren, Gott näher zu kommen, zu erleben, was es heißt, Gott nachzufolgen. Wie vorhin dargestellt, zu der Zeit war es eben so, dass nicht jeder seine eigene Bibel hatte, so wie wir das heute kennen. Und ich glaube, dass wir das heute haben, ist ein riesengroßes Privileg. Denn auch da müssen wir realistisch sagen, das haben nicht alle Menschen auf dieser Welt. Noch nicht alle Menschen auf dieser Welt haben einen freien Zugang zu einer Bibel, sodass jeder selber darin lesen kann. Wir haben das. Ich schätze, jeder hat mindestens eine zu Hause, wenn nicht sogar mehr. Das ist ein Privileg, dass wir uns persönlich damit auseinandersetzen können. Ein Privileg heißt aber auch, es ist ein bisschen eine Verantwortung. Die Verantwortung, zum einen das natürlich zu tun, aber auch die Verantwortung, demgemäß zu leben und zu handeln. Ich hoffe, dass wir das, uns einfach dessen immer wieder auch bewusst werden können. Wir sind da sehr privilegiert und immer auch mit diesem Blick auf die Bibel zurückgreifen oder eben uns mit der Bibel beschäftigen. Und sie genau als dieses wertschätzen können, dass sie uns Orientierung und Hilfe bietet. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Danke dir, dass wir hier zusammen sind, dass du mitten unter uns bist. Und ich danke dir für dein Wort, dass wir dieses große Privileg haben, die Bibel zu haben, etwas in der Hand zu haben, worin du uns begegnest, wo wir von dir lesen können, von dir erfahren können und dir begegnen können. Und ich danke dir, dass dein Wort nicht nur Buchstaben sind, sondern dass es auch lebendig ist, dass du es immer wieder in unsere Herzen hineingibst. Und ich bitte dich, hilf uns, das immer wieder zu erkennen, hilf uns, das immer wieder in unserem Leben umzusetzen und nicht nur zu lesen, sondern auch, oder nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes zu sein. Ich danke dir für all diejenigen, die ja im Einsatz dafür sind, dass dein Wort verbreitet wird. Seines Pastoren, Pastorinnen, seines Menschen, die an Bibelübersetzungen arbeiten, sodass ja die Bibel wirklich in jeder Sprache zur Verfügung steht. Ich bitte dich um deinen Segen für sie, dass sie immer wieder selber Erkenntnis aus deinem Wort erlangen, immer wieder Stärkung von dir erleben und dein Wort immer wieder seine Wirkung an ihnen und durch sie erfüllt. Und Herr Jesus, wir beten auch, dass dein Wort in unserer Gesellschaft immer wieder zum Tragen kommt. Dass auch immer wieder Menschen ja auf dein Wort aufmerksam werden, dir dadurch begegnen und wir als gesamte Gesellschaft mehr und mehr danach leben. Wir bitten dich für unsere Politiker, die in Verantwortung stehen, dass du ihnen hilfst, weise und gute Entscheidungen zu treffen. Dass auch sie dein Wort zur Hand nehmen und darin nach Rat und Hilfe suchen. Und wir danken dir, dass du uns dadurch begegnest, dass du lebendig bist in deinem Wort. Gemeinsam wollen wir noch so beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ja, Sebastian, dir vielen Dank für die Wortausführung, für die Predigt von heute. Ich fand sie sehr ansprechend und gut. Und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht auch eines Tages wieder hier sehen würden. Ja, schön, dass wir immer wieder neu auch die Botschaft hören dürfen und auch von Menschen, die wir vielleicht schon kannten oder wir jetzt neu kennengelernt haben. Und es ist immer eine Bereicherung. Ja, ich denke, es ist schön zu wissen, Christus rettet und Christus ist des Gesetzes Erfüllung. Und das ist schön und das Gesetz zeigt immer wieder neu auf Jesus. Einige Sachen habe ich mir aufgeschrieben und werde es mir auch dann nochmal anhören. Ja, ich kann nur einladen für nächste Woche. Für den nächsten Gottesdienst würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen würden. und wünsche euch noch einen schönen einen schönen Tag, eine schöne Geburtstagsfeier. Und ja, so Gott will, nutzt den Tag und dass wir uns auch alle wieder gesund wiedersehen. Bis bald und euch Gottes Segen. Und der Sebastian wird noch mit uns den Segen sprechen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden. Amen.
Amen.